Ich möchte mich auch noch mal bedanken für den Dienst heute Morgen von Pfarrer in Rente, Winfried Schäffbruch. Es war wirklich wunderbar, auch wie er das gemacht hat. Ein so ernstes Thema, so dynamisch und freudevoll und mutmachend weiterzugeben. Das muss man erstmal können. Dass man nicht wie die geschlagenen Hunde rausgeht, sondern dass man erkennt, ja, das ist wirklich die Situation unserer Welt und wir sind ermutigt im Christsein, Christ zu sein. Danke auch, dass Sie da sind, viele bekannte Gesichter. Und ich möchte nur schlicht und einfach weitermachen, wo Pfarrer Schäffbruch aufgehört hat. Und bevor ich das tue und damit beginne, die Schriftlesung haben wir gelesen, aus Matthäus Kapitel 8, die letzten Verse, möchte ich noch ganz kurz nochmal beten. Lieber Vater im Himmel, in dem Namen deines Sohnes Jesus beten wir, dass du uns auch jetzt die Augen öffnest, dass wir sehen die Wunder in deinem Wort, dass wir die Heilszusammenhänge verstehen und beherzigen. Amen. Wir haben dieses wunderschöne Lied gehört, die Hände Jesu Christi. Und gerade in den Abschnitt Matthäus Kapitel 8 und 9 finden wir das auch wieder. Zum Beispiel in Kapitel 8, Jesus Christus ist vom Berg der Seligpreisung, vom Berg seiner Reichsansprache sozusagen, wieder heruntergekommen, die Bergpredigt. Und da begegnet ihm ein Aussätziger. Und er stellt nur die Frage, Herr, wenn du willst, kannst du mich wohl reinigen. Und was tut unser guter Herr? Er streckt seine Hand aus, berührt ihn und sagt nur, ich will, sei gereinigt. Ich sage immer, ansteckende Gesundheit. Jesus wird nicht krank, der Kranke wird gesund. Ich habe mich immer gefragt, warum hat Jesus das getan, seine Hand ausgestreckt und den Aussätzigen berührt? Vielleicht, um zu zeigen, dass er sündlos ist und dass ihn keine Krankheit befallen kann. Vielleicht aber auch, um damit sichtbar zu machen, wer er ist. Denn Jesus Christus ist nach Jesaja Kapitel 53, Vers 1 und 2, die rechte Hand oder der rechte Arm Gottes. Und wenn wir mit ihm in Berührung kommen, dann werden wir geheilt, geistlich, ich meine jetzt nicht physisch. Kann es auch geben, aber in der Hauptsache geistlich, Vergebung der Sünden. Jesus ist der starke Arm Gottes. Dann kommt der Herr Jesus Christus nach Kapernaum, später ist noch einiges mehr dazwischen passiert. Er kommt nach Kapernaum und wir sehen, Jesus liebt die Schwiegermütter. Wunderbar, gute Botschaft. Warum? Die machen gutes Essen. Aber ich denke, das war nicht alles. Nicht, dass man auf den Gedanken kommt, nein, der Jesus hatte Hunger. Die Schwiegermutter war krank, also muss ich sie gesund machen, wenn ich was zu essen haben will. Darum ging es nicht. Aber auch da streckt er seine Hand aus und berührt ihre Hand. Und sie wird sofort gesund vom Fieber, steht auf und dient ihnen. Für mich haben die Evangelien auch sehr viel Evangelistisches. Für mich haben die Evangelien auch sehr viel Persönliches. Für mich haben die Evangelien sehr viel auch für die Gemeinde Jesu, was wir persönlich anwenden können, auferbauen können. Aber für mich haben die Evangelien auch sehr viel Prophetisches. Sie sind ja, wie wir heute Morgen auch hörten, ist ja alles inspiriert durch den Heiligen Geist. Und Gott, der Heilige Geist, hat ja die ganze Heilsgeschichte vor Augen. Und darum ist all das, was Jesus getan hat, was wichtig ist, heilsgeschichtlich geschehen, in einer gewissen Reihenfolge verständlich in der Bibel, in den Evangelien veröffentlicht. Und was die Schwiegermutter von Petrus erlebte, das muss Israel erleben. Sie sollen eines Tages mit Jesus in Verbindung kommen und er wird sie anrühren und Israel wird gerettet werden. Und dann wird Israel seiner eigentlichen Berufung wieder hinzugeführt, nämlich, dass sie ihm dienen. So sagen es die Propheten. Nachdem der Herr Jesus so im jüdischen Gebiet, wenn ich das so sagen darf, gewirkt hat, besonders in seiner Heimatstadt, nicht Heimatstadt, aber in der Stadt, in der er dann später am meisten wohnte, als er seinen Dienst antrat, das war ja Kapernaum. Und dann hat er plötzlich, nachdem er diese Wunder getan hat, Kapernaum verlassen, also seine Heimatstadt verlassen wo er sich aufhielt, wo er viele Wunder getan hatte. Und er ist an das Galiläische Meer gegangen, an den See Genezareth, und er hat sich übersetzen lassen, wohin? Von Kapernaum in das Gebiet von Gadara. Oder die Gadarener, Gergesener sagt man auch, die dort gelebt haben. Wir kommen später noch darauf zurück, was das bedeutet, vielleicht im Detail. Wichtig ist, dass nun, was jetzt passiert, und dass wir das vielleicht ein bisschen vor Augen haben, um nachher auch unsere Zeit zu verstehen und das, was kommt. Wichtig ist, dass wir erkennen, Jesus hat jetzt sozusagen, ich setze das in Anführungsstriche, jüdisches Gebiet verlassen, wo er zuerst war, wo er eigentlich zu Hause war. Und er setzt nun über das Meer an die andere Seite, an das Ostufer, und geht eigentlich, auch das setze ich in Anführungsstriche, zu den Heiden. Merken Sie was? Heilsgeschichte. Jesus kam zuerst ins Judentum und dann kam er zu uns, ins Meer der Nationen. Und man wundert sich, wenn man die Evangelien liest, ich weiß nicht, ob Ihnen das mal so gegangen ist oder Ihnen auch aufgefallen ist, dass damals, als der Herr Jesus Christus das erste Mal kam, dass es eine ganz besondere Entwicklung, sag ich mal, oder Machtdemonstration von Dämonen gab. Das lesen wir nicht so in den Propheten oder bei den Propheten im Alten Testament. Aber als Jesus das erste Mal auftrat in dieser Welt, da lesen wir immer und überall wieder von Dämonenaustreibungen. Hier wahrscheinlich eine Legion, also das können ein paar Tausend gewesen sein. In einem Menschen. Maria Magdalena, ja? 7 Dämonen hat er ausgetrieben. Oder ein fallsüchtiger Junge und so weiter und so fort. Und jemand, der sonst behindert war wegen dämonischen Angriffen. Das liest man ganz viel. Eine gewaltige Machtdemonstration. Ein regelrechter Aufbruch, dämonischer Aufbruch. Warum? Weil Jesus kam. Er kam das erste Mal in dieser Welt. Ich rede nicht gerne über Dämonen, also glauben Sie mir das. Aber es ist jetzt nun mal eben so. Dämonen wissen oft mehr als Theologen, als manche Theologen. Und wir sehen das ja hier auch. Dämonen wissen viel, aber nicht alles. Die Dämonen wussten, die kennen die Bibel ja auch. Wenn der Messias kommt, der jüdische Messias, der Sohn Gottes, dem das Königreich dieser Welt gehört, in, durch und über Israel, das sich schlussendlich über die ganze Welt erstreckt, dann geht unsere Zeit zu Ende. Und darum haben wir so wie so eine vielleicht Agonie oder wie nennt man das, dass sie nochmal so alle Kräfte zusammenrauben, der Satan, um noch so viel durcheinander zu bringen wie eben möglich. Und man merkt ja auch, die Dämonen geben ja auch die Antwort, als Jesus sie austreibt. Da fragen die ja, warum bist du gekommen, Sohn des Höchsten? Ja, des Allmächtigen. Bist du gekommen, uns vor der Zeit zu richten? Also daran sehen wir, die Dämonen wussten, der Sohn ist jetzt da, also jetzt geht's uns an den Kragen. Und darum dieser Aufbruch der Machtdemonstration Satans durch seine Dämonenwelt. Und wenn man jetzt die Parallelstellen liest, die es da noch gibt im Markus-Evangelium und auch im Lukas-Evangelium, es heißt ja, dass die sich in Gräbern aufgehalten haben, also in Grabhöhlen wohnten, dass sie mit Ketten und Fußfesseln gebunden waren und die haben die zerrissen. Kann man sich kaum vorstellen, ne? Tag und Nacht fanden sie keine Ruhe, sie schrien und sie schlugen sich selbst mit Steinen. Nach dem Matthäus-Evangelium waren es 2 Besessene, die von einer Legion von Dämonen beherrscht wurden. So Markus Kapitel 5, Vers 9. Im Markus-Evangelium wird nur ein Dämon oder, ein Besessener erwähnt. Vielleicht, weil das der herausragendere gewesen ist. Warum sage ich das alles? Maranatha, Jesus kommt wieder. Wundern wir uns? Wir haben es gehört heute Morgen durch Pfarrer Schäffbuch. Gerade die bekannten Verse aus dem 2. Timotheusbrief. Wir haben das Grußwort gehört von Peter. Es ging auch ganz stark in diese Richtung. Auch was Reinhold eigentlich gesagt hat, geht auch in die Richtung, ich möchte nur einmal erinnern an 1. Timotheus 4. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten. Die dämonische Welt weiß, es ist Endzeit. Im Himmel geht was, da wird was vorbereitet. Und wir merken, auf dieser Erde geht auch was. Und zwar in allen Richtungen, wie Peter das auch in seinem Grußwort bestätigt hatte. Das kann ich nur unterstreichen. Der Herr Jesus kommt zurück. Und die Bibel erklärt uns, dass es Weltbeherrscher und Gewalten der Finsternis sind. Also Gewalten der Finsternis, das dürfen wir als Christen auch nicht aus dem Auge verlieren, wenn wir unsere Welt verstehen wollen. Auch das Tohuwabohu und das, was wir eben nicht mehr verstehen können, können wir nur verstehen, wenn wir verstehen, dass es Gewalten der Finsternis sind, die unsere Welt beherrschen. Und da kommt es wieder zu einer immer sichtbar werdenderen Machtdemonstration. Was einem auch auffällt an dieser ganzen Geschichte hier um die Austreibung dieser Legion von Dämonen, das hat sehr mit dem Heidentum zu tun. Es war so eine Mischung. Jesus war zuvor noch in Israel gewesen, jetzt hat er Israel verlassen und er geht ins Land der Gadarener. Und dort begegnet er eigentlich auch, nicht nur, aber eigentlich auch jetzt einer heidnischen Welt. Denn das Land der Gadarener gehörte zu dem sogenannten heidnischen Zehn-Städte-Gebiet. Dekapolis, haben Sie vielleicht schon mal gehört. Dekapolis, das heißt Zehnstadt. Es lag am Ostufer des Sees Genezareth und dort lebten viele Nichtjuden, viele Heiden, vermischt. Sie sind in der Folge der Eroberung durch Alexander dem Großen entstanden und seiner Feldzüge. Und es handelte sich dabei um diese Dekapolis, wo Jesus jetzt hinging, um ein Zehn-Städte-Gebiet oder um ein Gebiet, wo sich 10 Gebiete zusammengeschlossen haben zu besseren Handelsbeziehungen. Um den ganzen Handel einfacher zu machen. Da kann man an einer EU denken vielleicht, ja? Und wissen Sie, womit die in Verbindung stand? Natürlich mit Israel. Wir haben ja gesagt, wir lieben Israel, wir lieben die ganze Welt, wir lieben auch Moslems. Ja, aber wir sind keine Israel-Fanatiker. Wir müssen immer sehen, was sagt die Bibel. Ob jetzt einer Moslem ist oder ob jetzt einer Jude ist, wenn er Jesus Christus in Frage stellt und nicht glaubt, dass Jesus von einer Jungfrau geboren ist oder am Kreuz von Golgatha gestorben ist, dann ist er in biblischen Augen und damit in christlichen Augen antichristlich. Es ist so. Den Menschen lieben wir trotzdem. Ja, wir verstehen uns. So, und da war also dieser Zusammenschluss von 10 Gebieten zu besseren Handelsbeziehungen zwischen Israel und der Nationenwelt. Und genau in diesem Gebiet, diesem 10-Städte-Gebiet, da fand jetzt diese besondere Machtdemonstration Satans statt. Als wenn er sich da in diesem heidnischen Gebiet, wo Jesus jetzt hinkam, ja, wo sowieso schon die Vermischung war, besonders austoben wollte. Schweine waren ja unreine Tiere, das wissen wir ja, im Alten Testament für Israel. Aber, so habe ich es zumindest nachgelesen, es heißt, dass die Bauern in dieser Gegend Schweine züchteten für die Dekapolis, um mit den Nichtjuden Gewinn zu machen. Ja, das ist ja wieder typisch. Ne? Hauptsache, ne, die Penunsen stimmen. Schweine, unreine Tiere, damit haben wir nichts zu tun. Ja gut, aber wenn wir Geschäfte machen können, ne, da sind wir mitten in unserer Welt. Da wird nicht mehr gefragt nach Christi oder nach sonst irgendwas, sondern da geht es nur noch um Geschäftemacherei. Und so gab es doch damals tatsächlich anscheinend auch Juden, die Schweine züchteten, nicht für sich selber, sondern für die Nationen, für die Heiden. Aber hier, es ging ums Geld. Und ich habe in den letzten Monaten, ich habe mal gesammelt, also in welcher Beziehung Israel zu der Nationenwelt steht, das ist unwahrscheinlich. Das ist unwahrscheinlich. Da ist zwar Vordergrund, ist viel Antisemitismus tatsächlich und Boykottaufrufe, aber im Hintergrund haben die eine Handelsbeziehung, Wirtschaftsbeziehung tatsächlich zur ganzen Welt und mehr als kaum eine andere Nation. Und dafür, dass sie so angefochten sind und so klein, geht es ihnen eigentlich sehr, sehr gut. Ja, vielleicht darf ich nur mal so eine Parallele ziehen. Das muss jetzt damit nichts zu tun haben, aber man kommt ja da automatisch schon fast drauf. Offenbarung Kapitel 17, da ist ja auch am Ende der Zeit dann, das betrifft das Ende der Zeit, da ist ja von 10 Königen die Rede, ja? Wie gesagt, möchte ich das jetzt nicht damit in Verbindung bringen, aber nur mal, um zu lesen, Offenbarung 17, 12 bis 13. Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, sind 10 Könige, die noch kein Reich empfangen haben. Es sind auch nachher dann Reichsgebiete oder die zu Reichsgebieten werden und die dann Macht erlangen wie Könige für eine Stunde zusammen mit dem Tier. Verbindung zur Nationenwelt. Diese haben einen einmütigen Sinn und sie übergeben ihre Macht und Herrschaft dem Tier. Die Markus-Parallele sagt, dass diese Dämonen in 2000 Schweine fuhren. So unwahrscheinlich. Eine Legion, sie werden ja nach dem Namen gefragt, wie heißt du? Und der Dämon antwortet, ich heiße Legion, denn wir sind viele. Eine Legion bestand aus 3.000 bis 6.000 römischen Soldaten. 3.000 Soldaten war schon eine Legion, aber in voller Stärke waren es 6.000 Soldaten im römischen Heer. Und gucken Sie mal, es ist doch bestimmt nicht unbedeutend, dass der Dämon ausgerechnet den Namen einer römischen Legion trägt. Da sehen wir wieder diese Verbindung, wie so eine vielleicht auch endzeitliche Verbindung. Israel zur römischen Welt, das römische Heer war es ja, es waren ja römische Legionen, die jetzt auch im nicht-dämonischen Sinn, im ganz praktischen Sinn, das jüdische Land besetzt hatten und es unterdrückten. Dahinter stand aber wahrscheinlich auch die Macht der Finsternis. Also wir stellen fest, dass rund um das ganze Geschehen die Vermischung zwischen Israel und den Nationen erkennbar wird und wie die Macht der Finsternis dies für sich in Anspruch nahm. Ich appelliere an Ihr Mitdenken, auch gerade in unserer Zeit oder für unsere Zeit und für die Zukunft, die da kommt. Ich denke, das hat prophetischen Charakter, denn am Ende wird das wieder so sein. Der Herr wird wiederkommen, er wird zurückkehren in ein jüdisches Volk, das sich mit den Nationen vermischt hat. Dämonen sind ja Geistwesen ohne Leib, aber sie ziehen es vor, in Körpern zu wohnen und können das offensichtlich auch. Das ist ja das Geheimnis bei Noah gewesen, dass sogar Kinder gezeugt werden konnten, dass Dämonen offensichtlich in Männer gefahren sind damals und deren Leiber benutzten, ja, dämonisch benutzten, sogar um Kinder zu zeugen. Dämonen können das. Engel, das ist ja das Gegenteil von Dämonen, aber sind ja auch Geistwesen, Engel, zur Zeit Abrahams zum Beispiel, die haben ja sogar mit Abraham, haben die sich dahingesetzt und haben mit dem zusammen gegessen. Ja? Ging auch. Auf keinen Fall wollen die Dämonen in den Abgrund. Da kommt nämlich das Gericht, Abgrund, Feuersee. Ja? Und sie wissen, dann ist Schluss, das ist ihr Ende. Und da verstehen wir auch, dass die schreien und brüllen und bitten und flehen, bitte schick uns nicht in den Abgrund, die Dämonen hier in unserem Fall. Sie erkennen und bekennen Jesus unzweifelhaft als den Sohn Gottes. Und die Führerschaft Israels verhielten sich ihm gegenüber blind. Und da sage ich, Dämonen wissen manchmal mehr als Christen, als Pharisäer, als Schriftgelehrten, als Theologen. Die Dämonen wussten um die Wahrheit. Du bist der Sohn Gottes. Und die damaligen Theologen, der Pharisäer und Schriftgelehrten, die lehnten diesen Anspruch Jesu ganz deutlich ab und kämpften sogar dagegen. Warum fragen diese Dämonen jetzt ängstlich, Sohn Gottes, bist du hierher gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen? Ich dachte einmal an Jakobus Kapitel 2, Vers 19, da heißt es ja, die Dämonen glauben und zittern, weil die Dämonen um die Wahrheit wissen. Leider tun das die Menschen heute nicht mehr. Die gehen mit Jesus um, sie gehen mit Gott um, sie gehen mit der Bibel um. Ich habe jetzt sogar gehört, wir müssen das noch verifizieren, aber es war schon veröffentlicht worden sogar, wir haben jetzt selber eine neue Lutherbibel bestellt, dass es da in einer Version, in Bezug auf Jesaja Kapitel 7, Vers 14. Da heißt es, eine junge Frau wird schwanger werden. Und dann gibt es dazu eine Anmerkung in dieser Bibel und dann heißt es, ja, Jungfrau, aber wörtlich eben junge Frau, und es darf Jungfrau nicht im, oder man muss Jungfrau nicht im biologischen Sinn verstanden wissen. Ja, das ist mitten im Christentum, wenn dem so ist, ist das mitten im Christentum antichristlich. Denn das ist das Schlimmste, wenn Jesus nicht wirklich von einer Jungfrau geboren worden ist, dann kann er nicht unser Erlöser sein. Dann ist er nämlich in Sünden geboren. Und dann wäre er in Sünden geboren. Ja, aber er wurde von einer Jungfrau ohne Zutun eines Mannes geboren, ohne Sünde, ist ohne Sünde geblieben und hat unsere Sünde auf sich genommen. Dämonen wissen das. Und sie haben Angst und zittern. Menschen gehen so willkürlich mit dem Wort Gottes um und mit seinem Namen. Die Qual, die sie erwähnen, bist du gekommen vor der Zeit, uns zu quälen, bezieht sich auf die Zukunft, ihre Zukunft, das sieht man ja aus dem Zusammenhang, im Abgrund und dem sich anschließenden Feuersee. Der ist ja dem Teufel und seinen Dämonen zukünftig bereitet. Und sie wussten, dass die Erscheinung des Herrn mit dem endgültigen Gericht über sie zu tun hat. Sie brachten Jesus und das Kommen Jesu auf jeden Fall mit Gericht in Verbindung. Und darum sagen sie, ja, bist du gekommen, uns jetzt vor der Zeit schon zu richten? Ist unheimlich, was die wussten. Sie dachten offensichtlich, das interpretiere ich so, das muss nicht stimmen, aber gut, wir sind alle Menschen, ja, und überall begrenzt. Aber ich könnte mir so vorstellen, sie dachten offensichtlich, dass sie bereits vor dem allgemeinen Gericht über alle Dämonen, die dann in den Abgrund kommen oder auch zum Teil schon dort sind und im Feuersee dann gerichtet werden. Sie dachten, dass sie vor diesem allgemeinen Gericht über alle Dämonen jetzt schon gerichtet werden durch Jesus. Und davor hatten sie Angst. Und darum bitten sie ihn, bitte, bitte, schick uns nicht in den Abgrund. Das war das Gericht. Das war das Gericht. Sie bringen seine Erscheinung also mit ihrem Ende in Verbindung. Und jetzt ist es nicht zu übersehen, dass der Herr sie tatsächlich in dem Sinne noch nicht richtet. Also man könnte ja sagen, er geht auf ihre Bitte ein, oder irre ich mich da? Er schickt sie nicht in den Abgrund. Tatsächlich nicht. Was tut er? Was tut er? Er schickt sie ins Meer. Also in die Schweine, und die stürzen sich ins Meer und ertrinken. Und dann gehe ich davon aus, die Dämonen waren wieder ohne Leib und da haben sie sich wieder was anderes gesucht. Also, bevor das Ende über sie kommt, schick uns nicht in den Abgrund, werden diese Dämonen in den See Genezareth, der auch Galiläisches Meer genannt wird, hineingestürzt. Noch nicht in den Abgrund. Ich sagte, alles ist inspiriert durch den Heiligen Geist, der immer alle Heilsgeschichte vor Augen hat. Ob das nicht auch einen prophetischen Aspekt beinhaltet. Wir wissen ja, das hatte der Peter Malgo auch erwähnt, das Meer steht auch für die Nationenwelt, ja? In der Bibel, wenn Meer erwähnt wird, kann das auch für die Nationenwelt stehen. Wir haben ja auch gesagt, das war ja auch hier praktisch eine Nationengegend gewesen, Dekapolis, Zehnstädtegebiet, heidnisches Gebiet in Anführungsstrichen. Vermischung mit Israel. Um einen Bibelvers zu geben, Psalm 65, 8, der das Brausen der Meere besänftigt, das Brausen ihrer Wellen und das Getümmel der Völker. Also Völker stehen in Verbindung zum Meer. Denken wir nur auch mal an Offenbarung Kapitel 13, da kommen ja die zwei Tiere vor, ja? Da wird ja das erste Tier erwähnt, der letzte, wie soll man ihn nennen, der letzte antichristliche Weltherrscher oder Diktator, oder er trägt ja viele Namen. Und der kommt aus dem Meer. Also man kann davon ausgehen, der kommt wahrscheinlich aus der Nationenwelt. Und das zweite Tier, der auch als falscher Prophet identifiziert wird, da heißt es, der kommt aus Eres, aus dem Land. Und Eres steht ja oft in Verbindung mit Israel. Israel ist das Land. Und um Israel herum ist das Nationenmeer. Und es könnte in der letzten Zeit durchaus so sein, dass der letzte antichristliche Weltherrscher und dieser falsche Prophet, dass die zusammenarbeiten. Der eine befindet sich in Israel, ist vielleicht sogar ein Jude, kommt aus Israel und arbeitet zusammen mit dem antichristlichen Weltherrscher, der aus einer Nationenwelt kommt. Und man will ja Frieden haben, man will ja Sicherheit haben. Und dann wird das Ganze antichristlich und dann haben wir die Apokalypse. Nochmal, wir erinnern uns, dass die Dämonen, bevor das endgültige Gericht über sie kommt, ausgetrieben wurden und in das Galiläische Meer gestürzt wurden. Und nun, aus der Offenbarung entnehmen wir eine erstaunlich ähnliche Reihenfolge. Ich kann jetzt nicht sagen, genau so, aber wir sehen den Leitfaden. Wir sehen den Leitfaden. Dass Satan und seine Dämonen nämlich zuerst ausgetrieben werden, wie die Dämonen hier. Aber wohin? Ins Meer der Nationenwelt. Und erst nachher kommt das endgültige Gericht. Der Abgrund bzw. Feuersee. Offenbarung Kapitel 12, Vers 9. Und so wurde der Michael und seine Engel kämpften gegen Satan und seine Engel, gegen den Drachen und seinen Engel. Und wir lesen, und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange genannt, der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Also aus dem Himmel ausgetrieben ins Meer der Nationen. Und dann heißt es in Vers 12, Offenbarung 12, 12, wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer, das unrein geworden ist. Ich darf jetzt nicht sagen wie die Schweine, ja. Das klingt auch nicht gut, ne? Aber Sie wissen, was ich meine, ja? Wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer, denn der Teufel ist zu euch herabgekommen und hat einen großen Zorn, da er weiß, dass er nur noch wenig Zeit hat. Das ist die Zeit der Apokalypse, puppt er sich aus durch die zwei Tiere und vieles andere mehr. Und erst wenn Jesus wiederkommt, dann in großer Kraft und Herrlichkeit, wird Satan genommen, auch der falsche Prophet, auch seine Dämonen, und sie werden in den Feuersee geworfen. Matthäus 25, 41 hat Jesus das gesagt und in Verbindung gebracht zu seiner Wiederkunft in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Also wir sehen in dieser Geschichte, ich glaube, das ist alles nicht so umsonst passiert. Ja, guck mal, wie stark ich bin und mache hier eine ganz tolle Geschichte, so 2000 Schweine und da schicke ich mal eben so die Dämonen rein. Das hat alles, glaube ich, heilsgeschichtlichen Hintergrund von göttlicher Perspektive aus. Und wir haben ja heute die ganze Bibel, wir können durch die ganze Bibel schweifen. Wir leben ja in einer kostbaren Zeit als Christen. Ja? Wir haben eine ganze Bibel. Und da können wir dann diese Zusammenhänge miteinander verbinden und das dürfen wir dann auch vielleicht so erkennen. Und darum dann auch Folgendes. Und da kommen wir jetzt immer mehr in unsere Zeit und auch in die Zeit, die da kommt. Auch das, was wir jetzt schon behandelt haben, ist die Zeit, die da kommt, schon da ist und immer schlimmer wird. Die Dämonenwelt tobt sich aus. Jetzt ist doch der Herr, hat Israel verlassen und ist zu den Heiden gekommen, tut da gewaltiges Wunder, Heilung, Rettung, bringt Ruhe und Frieden. Und dann so am Ende dieser wunderschönen Geschichte, am Ende dieser wunderschönen Geschichte, ich betone, am Ende dieser wunderschönen Geschichte kommen doch die Leute und sagen ihnen, baten sie ihn, lesen wir, bitte geh weg. Du störst uns. Du störst unsere Ruhe, unseren Frieden, unsere Handelsbeziehungen. Er hat sie von Dämonen befreit. Und sie tun das höflich, gar nicht mal so grob. Würdest du bitte so nett sein und nach Hause gehen? Wir können dich hier nicht vertragen. Wir können dich auch nicht mehr ertragen. Ich glaube, das ist das schlimmste Gebet, das ein Mensch beten kann, oder? Jesus, geh weg. Die Bibel sagt, wenn ein Mensch den Namen des Herrn anruft, wird er erhört werden. Also im positiven Sinn, das erlebt man ja hundertfach, tausendfach. Ja? Menschen in der größten Not, im tiefsten Leid, in der größten Verstrickung und Versenkung und die rufen Jesus Christus an. Ich habe das ja selber so erleben dürfen. Sprengt alle Ketten. Reinhold Federhoff, das war so einer aus der 68er, ne? Bisschen später noch, ja. Also fast, ne? Und wenn ich das richtig sage, ich glaube, du warst eher so ein bisschen so hippie-mäßig, so hippie. Und dann kommt Jesus in sein Leben, er ruft Jesus an und Reform, alles wird anders. Missionar geworden, Südamerika mit seiner lieben Frau. Herrlich. Das gilt heute noch jedem. Aber wie schlimm ist das Kontra, wenn man sagt, Herr, bitte verschwinde. Die Dämonen fürchteten die Macht Jesu und das Endgericht. Und die Menschen fürchteten sich vor der Einzigartigkeit Jesu und seiner Liebe. Und da sage ich, wenn ich das alles in Verbindung bringe und prophetisch anwenden darf, so gleichnishaft auch für unsere Welt und für unser Dasein und wie es ja eigentlich auch die Lehrbriefe dann auch lehren, charakterisieren und unterstreichen, ja, Timotheusbriefe und so weiter und so fort, Offenbarung sowieso, Petrusbriefe, ja, auch gerade der zweite Petrusbrief. Ist das nicht heute genau so der Fall? Jesus kam nach Israel, er hat Israel verlassen, er ist in unsere Nationenwelt gekommen, Pfingsten darüber hinaus. Er hat uns mit seinem wunderbaren Evangelium erreicht. Ich sag mal, Dämonen wurden ausgetrieben, ja? Denken wir nur mal hier an Reformation, Martin Luther. Was das für ein Aufbruch war, für eine Sprengkraft. Wir haben heute Morgen gehört über die Kraft, über die Sprengkraft des Evangeliums. Mehr als jede politische Macht. Das Wort Gottes. Und jetzt könnte man sagen, ja, wir leben am Ende der Zeit, am Ende der Tage. Und die Christenheit, die so gesegnet worden ist, sie beginnt, Jesus auszuladen. Höflich. Bitte, geh. Nicht so brutal vielleicht wie der Kommunismus seiner Zeit oder Hitler seiner Zeit. Höflich, und das ist viel schlimmer. Jesus wird ausgeladen. Man verweigert ihm die Tür. Er soll keinen Anspruch mehr haben, keinen großen Einfluss mehr haben. Er soll nicht mehr regieren. Er soll schon gar nicht mehr bestimmen. Merken wir ja in, ach, was könnten wir jetzt Zeit verlieren, um das alles zu erwähnen, ne? Bis in die Schulen hinein, bis in den Kindergarten hinein. Mainstream, alles, überall. Dem Christentum werden zum Teil Steine in den Weg gelegt. Manchmal scheint es so, als sei alles mit einem Nebel von Finsternis umhüllt. Man merkt auch, die ganze politische Welt, auch die Entscheidungskraft, die ist gar nicht mehr da. Auf religiösem, christlichem Gebiet, man blickt gar nicht mehr durch. Man ist wie in einem Nebel, es klingt streng, aber ich habe keinen anderen Ausdruck, wie in einem dämonisierten Nebel, weil Jesus bald wiederkommt. Auch hat die christianisierte Welt anscheinend total vergessen, auf welchem Weg der Erlöser die Segnungen und den Glauben an sie herangetragen hat, nämlich über Israel. Und was machen wir heute? Wir boykottieren Israel, wir schimpfen. Alles ist erlaubt. Die anderen dürfen alles machen. Israel darf gar nichts machen, als einziger demokratischer Staat. Aber was stellen wir fest? Wenn man sich das so illustrativ vor Augen hält, was da damals passiert ist, ist gewaltige Wunder da. Und dann kommen da die Leute und sagen, bitte Herr Jesus, bitte verlass unser Gebiet. Und dann heißt es nur, er hat gar nicht rebelliert. Er hat nicht gesagt, wisst ihr denn nicht, wer ich bin? Er hätte die doch umpusten können, noch schlimmer wie die Legion von Dämonen, ne? Nix. Und er stieg in ein Schiff, setzte über, und jetzt kommt's, und kam in seine eigene Stadt. Er geht zurück nach Israel, Kapernaum. Und die Parallele, die ist eigentlich dann noch deutlicher im Lukas-Evangelium Kapitel 8, Vers 40. Und es geschah aber, als Jesus zurückkehrte von Gadara, nahm ihn die Volksmenge auf, denn alle erwarteten ihn. Hui, der Prophetie pur. Jesus wird eines Tages, ich sag mal so, sich von dieser Welt zurückziehen, indem die Gemeinde nach Hause holt und es kommt zur Apokalypse der Offenbarung und am Ende wird er sich Israel wieder zuwenden. Und wir haben den Eindruck, dass das ja schon heute in Ansätzen geschieht, nämlich in dem Sinne, dass der jüdische Staat als Staat ja wieder da ist. Ja, warum denn? Weil Jesus in sein Haus zurückkommen möchte. Und dann muss das Haus ja wieder da sein. Also wir erleben in allem irgendwie Dinge schon in Ansätzen, die auf uns zukommen. Und unsere Welt, was passiert mit unserer Welt? Die wird immer verdämonisierter, ist das ein gutes Wort? Oder dämonisierter? Die Angst nimmt zu. Terroristen wollen nur, dass wir Angst haben. Die Ratlosigkeit der Politiker nimmt zu. Alles steht Kopf. Alles, in jedem Bereich. Terror, Krieg, böse Herrscher, Unterdrücker, Tyrannen, Diktatoren. In anderen Gebieten gibt es Erweckung. Es bekehren sich wirklich viele Moslems. Da gibt es ja dann die ganz Frommen wieder, die sagen, ja, das ist alles nicht echt. Die wollen hier nur wohnen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es viele Moslems gibt, die sich wirklich bekehren. Man spricht im Iran von Erweckung. Wir haben extra einen arabischen Missionar bei uns angestellt, in unserem Missionswerk. Elia Morisi hat ja auch schon mal hier gesprochen. Der ist jetzt übrigens zurzeit in Italien und macht da Straßeneinsätze. War kurz vorher in Ägypten. Der reist durch die ganze Welt und evangelisiert Moslems. Wir haben 2 Gratis-CDs für Flüchtlinge von ihm herausgegeben. Und Moslems bekehren sich. Er ruft auf zum Glauben. Er sagt nicht zu Christenheit, zu irgendeiner Kirche. Wer von euch möchte an Jesus glauben, ihn annehmen, kommt nach vorne, ich möchte mit euch beten. Und die kommen. Und nachher sagt er Monate später, ja, die haben sich wirklich bekehrt. Also bitteschön. Wir waren jetzt in Südamerika, vor einer Woche noch. Der Reinhold, der reist mit seinem Bus durch ganz Brasilien, wo natürlich Aufbruch ist auf der einen Seite, da ist auch viel Gegenwehr wieder, davon haben wir ja gehört, aber auf der anderen Seite ist wieder grandios. Also wir haben eine Druckerei in Sao Paulo und die drucken Traktate auf Vorbestellung. Also die werden in Brasilien bestellt von Gemeinden oder Einzelpersonen und dann werden die hergestellt und ausgeliefert. In diesem Jahr, das Jahr ist noch nicht vorbei, bis jetzt schon, über 200 Millionen bestellte Traktate. Über 200 Millionen. Dann haben wir noch eine Druckerei in Porto Alegre. Und da sind wir ja nicht die Einzigen, da gibt es ja noch viele andere. Da ist was los. Wir hatten da eine Konferenz über die Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel. Und das war in einem riesengroßen Hotel und da waren 1000 angemeldete Brasilianer. Und wir hatten 5 Versammlungen am Tag. Können Sie sich das vorstellen? Heute haben wir 2. 5 Versammlungen am Tag. Und jede Versammlung war besetzt. 1000 Leute da. Und bei uns? Es heißt übrigens über diese beiden Besessenen, sie waren sehr gefährlich, wütend, so dass niemand auf jener Straße vorbeigehen konnte. Die hatten alle Angst. Als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, das ist ja wieder hochaktuell. Öffentliche Gebäude, Bahnhöfe, Einkaufszentren, Flughäfen, Stadien. Man hat ja Angst vor wütenden, terroristischen Persönlichkeiten, die da irgendwas in die Luft sprengen. Ja, Brüssel, Frankreich, Paris, London. Angst geht um. Es ist irgendwie wirklich interessant. Und wir wissen ja aus der Bibel, dass Satan die Staaten und ihre Führer tatsächlich kontrolliert. Ich meine, das war schon in Tyros so gewesen, das ist in Babylon so gewesen, Persien, Griechenland, ja, wenn man mal liest, Daniel Kapitel 10. Und in Offenbarung 16 wird beschrieben, wie der Teufel dereinst dann in der Zeit, die da kommt, tatsächlich Dämonen zu den Staatsüberhäuptern der ganzen Welt aussendet. Wie Frösche, ja? Dämonen aussendet zu den Staatsoberhäuptern der ganzen Welt, um die zu verführen. Gegen Christus. Ja, die Ansätze haben wir doch. Die Ansätze. Und dieser antichristliche Weltherrscher oder diese 2 Tiere, wie man sie nennen möchte, in Offenbarung Kapitel 13, die sind ja dämonisch gesteuert. Das heißt ja, der Drache gab ihm die Kraft und seinen Thron. Menschheit wird heute manipuliert, enteignet, geistlich, gebraucht und missbraucht, ferngesteuert. Aus dem jüdischen Volk kam der Messias. In dieses Volk wird er zurückkommen und dagegen kämpft Satan an. Das ist die Antwort auf unsere Weltsituation. Das war beim Pharao so, das war bei Haman so, das war bei den Weltreichen so, die 4 Weltreiche, das war bei Antiochos Epiphanes so oder bei Herodes und das war bei Hitler, Stalin so, das ist beim Islam so und das wird beim Antichristen auch so sein. Mark Hitchcock, wir haben ein Buch über ihn herausgegeben, der schreibt, das Buch heißt 101 Antworten auf Fragen über Satan. Das ist wirklich kolossal gut. Wir haben es ausliegen. Seit der Gründung des modernen Staates Israel im Jahr 1948 wird Israel von den umgebenden Nationen permanent schikaniert und häufig angegriffen. Die Weltgemeinschaft stellt sich oft auf die Seite der Feinde Israels. Selbst wenn Israel nur auf grundlosen Terror reagiert, Israel steht unter dem ständigen Druck, Land für Frieden aufzugeben, obwohl diese Strategie noch nie funktioniert hat. Das sind ja Geheimnisse, was da geht. In unserer Welt. Diese Zeit wollte ich mir einfach nehmen, in dieser ganzen Thematik, auch im Blick auf das, was da kommt. Ich möchte Ihnen einige Beispiele geben. Eigentlich wissen Sie das schon, das ist nicht neu, aber dann haben wir es mal wieder vor Augen. dass wir das, was da damals in Gadara passiert ist, dass das so ein prophetisches Bild für uns ist, im Gesamtkontext der Bibel, ja, der Offenbarung auch und der Lehrbriefe der Apostel. Zum Beispiel, Sie haben das alle mitgekriegt am 13. Oktober, UNESCO, oder? Haben alle mitgekriegt, ne? Ist ja dann, Gott sei Dank, doch nicht ganz dann durchgekommen am Schluss, aber dass man das überhaupt schon, ist ja schon skandalös genug, ne? Die UNESCO besteht aus 58 Mitgliederstaaten. Na, wir haben ja wieder die Welt, die Nationenwelt, ne? Das Meer der Nationen. 58 Mitgliederstaaten. Und die haben ihre Entscheidung getroffen, dass den Juden und Israel jegliche historische Verbindung zu Jerusalem aberkannt wird. Erst recht zum Tempelberg und sogar zur Klagemauer und alles, was vor der Klagemauer ist. Wissen Sie, welcher Gedanke mir in den Kopf kam? Nur mal so ansetzungsweise. Das ist ja noch nicht diese Wirklichkeit, aber es gibt ja wie so Vorschatten, ja? Ich habe gedacht an Offenbarung 11, Vers 2. Der Vorhof wird den Nationen gegeben. Kennen Sie die Stelle? Offenbarung Kapitel 11, Vers 2. Der Vorhof wird den Nationen geben. Unheimlich interessant, was da vielleicht noch auf uns zukommt. Also da muss ich jetzt aber vorweg nochmal sagen, also wenn ich das jetzt alles so zitiere und lese, eins möchte ich ganz klar stellen, wir haben auch irgendwann mal vor einem Jahr oder wann darüber gesprochen, es gibt moderate Moslems, davon bin ich überzeugt. Ich habe jetzt noch von einem gehört, der hat sich bekehrt, ein Türke, der hat gesagt, ich bin islamisch erzogen worden, muslimisch erzogen worden, meinen Eltern wäre es nie in den Sinn gekommen, Christen zu töten. Nie. Nicht jeder Moslem ist ein potenzieller Terrorist. Und es gibt viele, die sich zurzeit tatsächlich auch bekehren. Aber, und da müssen wir einen Unterschied machen, zwischen Mensch und Ideologie oder Religion. Aber ihre Religion ist von der Bibel her gesehen, und wir glauben an die Bibel, absolut antichristlich. Und da können wir nicht zusammenarbeiten, das geht nicht. Wir können sie lieben, wir können sie wegen mir aufnehmen, wir können ihnen das Evangelium versuchen, in Liebe zu bringen, mit der Hilfe unseres Herrn Jesus Christus. Alle möglichen Wege suchen, damit sie gerettet werden. Aber zusammenarbeiten. Ja, und da sagte mir eben jemand, ein guter Freund, der sagte, der Vorsitzende der islamischen Gemeinde so und so da oder vom islamischen Zentralrat, der soll auf einer großen Lutherkonferenz, er war jetzt nicht mehr ganz sicher, aber es könnte sein, in der Schlosskirche zu Wittenberg reden. Oh du, wenn das der Luther hören würde, also ich glaube, der, ja, der wird sich nicht nur im Grab umdrehen, das wird ein Erdbeben geben, eine zweite Reformation. Das ist doch unheimlich. Oder der deutsche Bundespräsident, der sagt, ja, ich kann mir durchaus vorstellen, einen Nachfolger zu haben, der Muslim ist. Und er bekommt da große Befürwortung von einem SPD-Fraktionschef und von einem grünen Politiker und so weiter und so fort. Wissen Sie, es geht jetzt nicht darum, jetzt Moslems schlecht zu machen als Menschen. Aber hier haben wir einen Bundespräsidenten, der ist ja Theologe. Der war ja Pastor in der DDR-Zeit. Das ist doch mit anderen Worten das, was die Menschen hier gemacht haben bei den Gadarenern, ja? Herr Jesus, bitte, geh. Wir brauchen dich nicht, wir wollen dich nicht, wir wollen alles andere, aber du nicht. Ist doch fatal. Da schreibt hier unter der Überschrift, die Gesetze der Schweiz interessieren mich nicht. Da hat sich ein Journalist, der ist Deutsch-Pakistaner, und dieser Journalist hat sich undercover in Schweizer Moscheen eingeschlichen oder die besucht. Und es werde teils systematisch radikalisiert zum Dschihad aufgerufen, so der Deutsch-Pakistaner. Und dann zitiert er hier etwas, ich sage das jetzt auch immer in Anführungsstrichen, muss immer vorsichtig sein, ja. Aber das ist, als wenn hier die Dämonen die Wahrheit erkennen. Ja, damals die Dämonen, die Gadarener, die haben das ja erkannt, ne? Du Sohn Gottes. Bist du gekommen, uns vor der Zeit zu richten? Und dann sagen die da zum Beispiel in einer Moschee hier, offensichtlich ist das gewesen, da heißt es, ich zitiere, in der Zeit vor dem jüngsten Gericht vermehrt sich Streit und Unzucht und der Kampf. Vor diesen ganzen Anzeichen gibt es große und kleine Zeichen. Und Dajjal, in Klammern der Täuscher, der Antichrist, kommt kurz vor dem Tag der Auferstehung. Nun sind wir in dieser Zeit angekommen. Interessant. Kommt aus dem Mund von Menschen, die sich dem Koran verpflichtet wissen. Oder auf der kürzlichen Rede der UNO sagte Netanyahu im Oktober 2016, vielleicht haben Sie es gelesen, ich zitiere nochmal, lese mal ein bisschen vor, da sagte Netanyahu, die UNO hat jedes schonungslose Wort verdient. Bedenkt man das schändliche Tun der Generalversammlung im vergangenen Jahr, 20 Resolutionen gegen den demokratischen Staat Israel verabschiedet zu haben, aber nur die Summe von exakt 3 Resolutionen gegen alle anderen Länder auf diesem Planeten. Israel 20, der Rest der Welt 3. Und was ist mit dem Witz, der sich UNO-Menschenrechtsrat nennt und jedes Jahr Israel mehr verurteilt als alle anderen Länder der Welt zusammen, in einer Welt, in der Frauen systematisch vergewaltigt, ermordet und als Sklavinnen verkauft werden? Welches ist wohl das einzige Land, das die UN-Kommission dieses Jahr auserkoren hat, um es für die Behandlung von Frauen zu verurteilen? Ja, Sie haben richtig geraten, Israel. Israel, Israel, wo Frauen Kampfjets fliegen, große Unternehmen und Universitäten leiten, dem obersten Gericht schon 2-mal vorstanden und als Sprecherinnen in der Knesset und als Premierministerin gedient haben. Und der Zirkus geht weiter bei der UNESCO. Die UNESCO ist als UN-Gremium damit beauftragt, das Weltkulturerbe zu erhalten. Es ist schwer zu glauben, was ich jetzt sage. Aber diese UNESCO verweigerte dem jüdischen Volk tatsächlich jüngst die in 4000 Jahren gewachsene Verbindung zu seiner heiligsten Stätte, dem Tempelberg. Das ist genauso absurd, wie die Verbindung zwischen der chinesischen Mauer und China zu leugnen. Schuld bekommt immer Israel. Ich erinnere das Hotel im Schwarzwald. Ja, was, Sie sind Juden, Sie sind Israeliten, bitte bei uns nicht. Bitte bei uns nicht. Also wir sehen, es ist schlimm. Oder ein letztes Beispiel. In einem Stück auf einem polnischen Theaterfestival sorgte die Inszenierung unter dem Titel »Unsere Gewalt, eure Gewalt« des bosnisch-kroatischen Regisseurs so und so für einen Schock, allerdings nicht zum ersten Mal. Auf der Bühne wird eine Muslima öffentlich von Jesus vergewaltigt. Im katholischen Polen. Das sind alles Beispiele, die uns in diesem Geschehen von Gadara vorgeschattet werden. Eine Machtdemonstration der dämonischen Welt, eine Verbindung, Handelsverbindung, Wirtschaftsbeziehung der nationischen Welt miteinander und mit Israel, dann Wunder geschehen und zum Schluss die Bitte, Herr Jesus, verlass uns doch. Und er geht. Aber das alles gilt ja auch dem persönlichen Menschen. Ich habe jetzt über das geredet, was ist und was kommt. Aber Menschen haben doch Angst um uns herum, sind geknechtet, unterliegen Zwängen, sind nicht mehr Herr über sich selbst. Der Hinweis ist so schön, Markus 5,15. Und sie kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, der die Legion gehabt hatte, da sitzen, bekleidet und vernünftig. Wer kann sowas? Wer kann unsere Welt in Ordnung bringen? Ich sag Ihnen, beten wir, Maranatha, komm bald, Herr Jesus, bring deine Gerechtigkeit, bring dein Reich, bring dein Königtum, wie auch immer, bring deinen Frieden. Komm du wieder als Person, als Herr aller Herren. Und das auch individuell. Das ist es, was vielleicht auch Sie brauchen. Oder solche, die die CD eventuell später mal hören. Das ist doch meine Situation. Ich bin von Angst getrieben. Ich weiß nicht mehr ein noch aus. Ich habe keinen Boden mehr, keinen Halt mehr in meinem Leben. Und da kommt Jesus und wir lesen, er schafft Freiheit. Die Legion war weg. Er verschafft Ruhe. Er sitzt da vor Jesu Füßen. Er verschafft Ordnung. Er ist bekleidet. Er verschafft Neubesinnung. Es heißt, er saß vernünftig da. Das ist es, was unsere Welt heute fehlt. Im großen weltpolitischen Drama und im individuellen. Man sollte Jesus nicht länger verweigern. Und das ist so schön für jeden Menschen, heute neutestamentlich jetzt nach Pfingsten. In den Evangelien haben ja viele Dämonenaustreibungen. Aber nach Pfingsten, dann lässt das ganz schnell radikal nach. Und in den Lehrbriefen finden Sie gar nichts mehr von Dämonenaustreibung. Weil Jesus ein ganzes Werk am Kreuz vollbracht hat. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Kann noch so besessen sein. Der braucht keinen Exorzismus mehr. Der braucht Hilfestellung, seelsorgerlich. Gemeindeleitung oder andere Seelsorger, die ihm Hilfestellung und ihm helfen darin, Jesus anzurufen. Ich habe das schon erleben dürfen. Ich habe mit einem Menschen mal beten dürfen, zwar ein Rechtsradikaler, ein ganz schlimm Rechtsradikaler, wenn nur eine Birne ausgegangen ist im Zimmer, das haben die Juden gemacht. Und nachher irgendwo war er erweckt und es kam zum Gespräch und dann haben wir miteinander beten und er konnte gar nicht. Er sagt, ich muss kotzen. Ich sage, raus auf Toilette, 2-3 Mal. Und dann versucht und wieder geredet und plötzlich hat er den Namen des Herrn angerufen und jetzt ist er aktiv in einer Gemeinde tätig. Jesus hat den Schuldschein zerrissen. Ja, Kolosser Kapitel 2. Er hat die Gewalten entwaffnet. Am Kreuz, jetzt am Kreuz wird alles anders. Am Kreuz wird alles anders. Er hat sie öffentlich zur Schau getragen. Das ist der Grund, warum es in den Evangelien keinen Hinweis mehr gibt auf Dämonenaustreibung im Sinne von Exorzismus. Da möchte ich jetzt nochmal hinweisen auf dieses Buch von Mark Hitchcock. 101 Antworten auf Fragen über Satan, Dämonen und geistliche Kampfführung. Das ist wirklich eine Offenbarung. Das wird Ihnen guttun, seelsorgerlich. Da wird zum Beispiel die Frage beantwortet, kann ein Christ noch besessen sein? Was muss ein Christ tun, wenn? Gibt es Dämonenaustreibung da und da? Und alles, also 101 Fragen, überhaupt ganz interessante Fragen über Satan. Gut, das so weit. Wie ist der biblische Weg heute? Das vielleicht noch als Schlussgedanke. Der biblische Weg heute ist so, der Heilige Geist wirkt an dem Herzen eines Nichtchristen und erweckt ihn. Da kann dieser manchmal gar nicht für. Es gibt Menschen, die sind Jahrzehnte total verstockt. Die wollen nichts wissen. Und auf einmal geht da was. Dann werden die fragend. Wir waren jetzt in Kassel und da hatten wir in Kassel eine Versammlung und da kam ein Ehepaar auf uns zu und da sagten die, Herr Lied, wir wollten Ihnen Missionswerk mal danken, denn so und so, wir waren vor Jahren, wir wollten gar nichts wissen von Jesus. Gar nichts. Und auf einmal mein Mann, der hat da plötzlich irgendwie so Interesse gehabt, so einen religiösen Flirrflar da im Kopf. Und dann hat er sich da irgendwo, hat er eine Zeitschrift vom Mitternachtsruf gekriegt, die war 8 Jahre alt. Da habe ich gedacht, Mensch, was liest du denn da für einen alten Schund? Ja? Und dann habe ich im Internet habe ich geforscht und dann habe ich gemerkt, ach, die Zeitschrift gibt's ja immer noch und die ist ja kostenlos. Ja, da habe ich die abonniert. Ja, und jetzt sind wir beide gläubig. Mein Mann kam zum Glauben und ich kam zum Glauben. Das ist eigentlich der Weg, ja? Der Heilige Geist wirkt an einem Herzen und erweckt das Herz. Dann, der Mensch geht auf die Wirkung des Geistes ein und ruft den Namen des Herrn Jesus Christus an. Und wird von Neuem geboren. Das Alte ist vergangen, ist alles neu geworden. Der Heilige Geist zieht den Menschen ein. Und dann natürlich durch Gemeinschaft, durch Bibel, durch Gebet, Gemeinde vor allen Dingen, Zugehörigkeit, gibt es wachstümliche Veränderung. Ich möchte Sie ermutigen mit, aber der Herr ist treu, er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und wenn Sie noch so angefochten sind, gehören Sie in dieses Reich. Und Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. So, wir wissen, in welcher Weltlage wir uns befinden. Gerade auch vom biblisch-prophetischen Aspekt her. Tohu wa bohu. Es scheint, dass der Teufel sich austobt. Wir haben die Vermischung. Jesus wird ausgeladen. Er kommt bald wieder. So verstehen wir unsere Welt. So können wir besser reagieren, besser beten. Noch viel besser Liebe üben für unsere Mitmenschen, denn die sind hier eingefangen in diesen Nebel. Bitte nehmen Sie diese kostenlose CD mit für Weihnachten. War ein Arzt, der arbeitet in der Palliativklinik für Sterbende, der hat gesagt, ich nehme 1500 oder 1200 CDs. Die verteile ich, die Menschen brauchen das. Und wir hören auch Zeugnisse von Menschen, die Frieden durch Gott gefunden haben, durch ein schlichtes Zeugnis. Seien Sie mutig. Auch wie wir es heute Morgen so wunderbar gehört haben. Gott segne Sie. Amen.